Ja, willkommen zu der Nicht-Keynote. Ich war schon total überrascht, so super toller Slot parallel zur Keynote. Aber ich bin überrascht, der Raum ist ja dann doch fast voll. Ja, willkommen zur Einführung in die Verschlüsselung. Mein Name ist Jens Kühnel und ich will ein bisschen was erklären zum Thema Verschlüsselung. Ich war von 2000 bis 2008 hauptberuflicher Linux-Trainer und das ist einer der Standardsachen, die ich wirklich schon 50 Mal in meinem Leben diesen Vortrag gehalten habe, im Grunde genommen. Und ich habe aber festgestellt, es ist trotzdem etwas, was jedes Mal wieder gebraucht wird, weil es ein Einstieg ist in Verschlüsselung, wie es so funktioniert und das komplett ohne Mathe. Also wer hier Mathe-Formel erwartet, Pech gehabt. Ja, kurz ein bisschen was über mich. Wie gesagt, ich war lange Zeit, von 2000 bis 2008 war ich hauptberuflich drin, habe also wirklich nur Trainings gemacht. Seit 2008 bin ich dann mehr in die Systemadministration rübergegangen und bin jetzt seit 01.01.2017 habe ich mich dann anstellen lassen bei meinem vorhergehenden langjährigen Auftraggeber, nämlich bei der Deutschen Börse, und bin jetzt 90% bei der Deutschen Börse und habe aber bin noch 10% bin ich noch Freiberufler. Ich habe halt noch so ein paar kleinere Kunden und die wollte ich halt nicht aufgeben und deswegen die Deutsche Börse hat das mitgemacht und bin da verantwortlich in dem Team, das halt die Börse betreibt, also bin Linux-Admin. Wie wir immer sagen, DAX geht nach oben, super, DAX geht nach unten, auch super, gerade Striche im DAX. Ganz schlecht. Also in der Abteilung bin ich, die versucht, dass da eben das Linux-System da drauf läuft. Direkt nebendran ist dann die Applikation da drauf betreiben. Und wir gucken halt einfach, dass halt die ganzen Trading-Systeme der Börse eben entsprechend laufen. Wie gesagt, ein bisschen was über diesen Vortrag. Wie gesagt, keinerlei Mathe, kommt keine Mathe dran. Und das Ganze ist sehr vereinfacht. Also wenn jetzt irgendwelche Kryptologen, Mathematiker oder sonstige Krypto-Leute da sind, ja, ich weiß, es ist sehr stark vereinfacht. Aber genau deswegen mache ich das auch hier. Ich versuche es nicht, es ist nicht falsch, aber wie gesagt, es ist sehr stark vereinfacht und deswegen ein guter Einstieg, um das wirklich hinzukriegen. Zuerst mal, was ist Verschlüsselung? Verschlüsselung, ich gehe mal davon aus, jeder hat schon mal eine verschlüsselte Website aufgerufen. Ja, inzwischen ist ja so, dank Let's Encrypt ist ja die Anzahl der Prozentsatz der verschlüsselten Webseiten inzwischen ja bei über 70% gelandet, was super ist. Aber so ein paar Grundsätze von der Verschlüsselung sind wichtig. Also es geht um sichere und auch unveränderte Kommunikation, damit, wenn ich bei meiner Bank Online-Banking mache, ich sicher sein kann, dass die PIN und die TAN kein anderer außer mir und der Bank weiß. Und natürlich auch, dass ich bei der Überweisung vom Geldbetrag dann nicht zwischendrin irgendjemand mal noch schnell den Betrag ändern kann oder den Empfänger. Darum geht es also bei dem Ganzen. Und dabei gibt es eine Voraussetzung. Und die klingt jetzt ein bisschen blöd, aber daran scheitert ganz viel. Nämlich, wir gehen davon aus, dass das Netzwerk unsicher ist. Ja, also Internet, böse. Vereinfacht gesagt. Wir gehen aber davon aus, dass der Client und der Server sicher ist. Also Verschlüsselung kann uns nicht helfen, wenn auf meinem Client irgendein Trojaner drauf ist oder auf meinem Server irgendjemand sich da zu schaffen macht, bringt nichts. Sogar noch schlimmer, wenn jemand auf meinem Server ist, dann wird er die Verschlüsselung wahrscheinlich gegen mich anwenden und nämlich meine Daten verschlüsseln. Und ein ganz wichtiges Prinzip, das drin sein muss, ist das sogenannte Kerckhoffs-Prinzip. Es geht darum, dass jede Kryptographie so gebaut sein muss, dass der Schlüssel geheim sein soll. Also mein Schlüssel, den ich verwende zum Verschlüsseln, der muss geheim sein. Aber die Mathematik, die dahinter ist und wie das Ganze funktioniert, der Algorithmus, der muss offen sein. Typisches Beispiel, wie dass es wichtig ist, dass diese Verschlüsselung offen ist, es gab vor, auch schon wieder, keine Ahnung, 8 Jahren oder sowas, wurde ein neuer Standard-Verschlüsselung gesucht. Heißt heutzutage AES, werden wir später noch kriegen. Und da gab es also eine große Konferenz und da wurden also verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen vorgestellt mit dem Prinzip, hey, es müssen alle ja drüber gucken, damit wir sicher sein können, dass der sicher ist. Unter anderem, wer kennt denn Telekom Magenta? Das war der Vorschlag der Telekom bei diesem Verschlüsselungskonzept. Der wurde präsentiert und nach der Präsentation kam eine Frage. Und damit war der Verschlüsselungsalgorithmus gebrochen. Ja, da sieht man, die haben da wirklich lange Zeit von wirklich Experten, das waren keine dummen Leute, haben das ein Verschlüsselungsalgorithmus sich überlegt und dachten so, super, wir machen das jetzt. Und dann kamen andere Experten und haben gesagt, so, da ist der Fehler. Und deswegen ist es wichtig, der Verschlüsselungsalgorithmus muss offen sein. Die Bausteine, symmetrische Verschlüsselung, damit werden wir gleich anfangen. Asymmetrische Verschlüsselung, Signing, da habe ich, also das muss Unterschrift heißen. Sorry, ich habe den vom Deutschen ins Englische übersetzt und ab und zu ist mir da mal ein englisches Wort durchgerutscht. Wir gucken uns noch Hashes an, mathematische Hashes. Nicht, dass hier jemand Hash liest, das hatte ich auch schon. Nein, das hat damit nichts zu tun. Was wir nicht anschauen werden, ist MAC und Method Authentication Code und Key Exchanges. Wir kriegen nicht alles hin, wir haben nur, 20 Minuten. Fangen wir mit der symmetrischen Verschlüsselung an. Und die ist ganz einfach, die kennen ganz viele Leute. Ihr habt euer LibreOffice-Dokument geöffnet, habt euren geheimen Text geschrieben und beim Speichern setzt ihr einen Haken und sagt, mit Passwort abspeichern. Ja? Das bedeutet, wir haben dann unsere Daten, mein Klartext, und der wird dann verschlüsselt in irgendwas. Ich habe da immer XYZ geschrieben. Das ist natürlich jedes Mal bitte ein anderer, würde ein anderer Code hinten rausfallen, klar. Und wenn ich Daten mit 5 Buchstaben verschlüssel, kommt hinten dran nicht 2 Buchstaben oder 3 Buchstaben raus. Das klappt nicht. Das ist genauso lang. Und da ist dann so, wenn ich die Datei dann wieder öffnen möchte, dann brauche ich genau dasselbe Passwort. Und das ist das große Problem von dieser symmetrischen Verschlüsselung. Wenn ich jetzt also mit jemandem da hinten verschlüsseln möchte, dann kann ich ihm natürlich das Passwort zurufen, aber das ist blöd, weil dann wisst ihr es ja auch. Also das Hauptproblem von symmetrischer Verschlüsselung ist, wie kriege ich den Schlüssel rüber? Der Vorteil von symmetrischer Verschlüsselung, er ist relativ schnell und die Schlüssellängen sind relativ kurz. Bekannte Standards, die es da so gibt, ist eben, das habe ich vorhin schon angesprochen, AES, der Advanced Encryption Standard. Blowfish ist auch noch bekannt. Ein älterer, aber noch, gerade so benutzbarer Code ist Triple Des. Das war der Vorgänger davon. In Zwischenzeit wird das Ganze durch AES ausgetauscht. Und so sichere Verschlüsselungslängen, die wir so brauchen, sind so 128 bis 256 Bit lange Schlüssel. Wenn wir die haben, dann ist das wirklich sehr schwierig zu knacken. Aber da haben wir noch das Problem, ja, wie können wir dieses Austausch machen? Und da kommt die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung ins Spiel. Naja, und asymmetrisch klingt ja schon so, natürlich eben nicht symmetrisch. Das bedeutet, wir verwenden einen anderen Schlüssel zum Verschlüsseln und zum Entschlüssel haben wir wieder einen anderen Key. Also wir haben zwei getrennte Keys. Wobei, wenn ich hier gesagt getrennte Keys, also die sind nicht vollkommen getrennt, die passen schon zusammen, also die müssen gemeinsam auch erzeugt werden. Es ist also nicht so, dass ich irgendeinen Public Key nehmen kann und dann mit irgendeinem Private Key wieder. Nein, nein, die müssen schon zusammengehören. Und dieses nennt man deswegen auch Schlüsselpaar, Public Key und Private. Die beiden zusammen werden gemeinsam auch miteinander erzeugt. Und was ich jetzt zum Beispiel machen könnte, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte jetzt eben Daten verschlüsselt übertragen, dann könnte ich hier vorne jetzt meinen Public Key laut vorlesen, könnt ihr alle haben. Und wer immer da hinten in der hintersten Reihe sitzt, der könnte den dann nehmen, die Daten verschlüsseln und er könnte es auch wieder laut vorlesen. Das Netzwerk wäre ja unsicher, das wäre jetzt in dem Fall ihr alle. Und es ist kein Problem, ich müsste mir den dann aufschreiben und könnte dann mit meinem Private Key die Sachen verschlüsseln. Private Key, achso, ja, wenn Fragen sind, einfach Fragen.
Du hast ja Schlüsseln
gesagt, mit dem Public Key verschlüsseln und mit dem Private Key entschlüsseln. Okay, sorry, dann danke, dass du das gemerkt hast. Ganz wichtig natürlich, der Private Key muss private sein. Also der sollte vielleicht nicht allgemein bekannt sein. Fragt mal die Firma AVM, denen ist das mal passiert. Die haben nämlich einen Private Key auf ihren Fritzboxen vergessen. Ups, blöd. Ja, das passiert. Also das sind ja auch nicht die einzigen, das sind jetzt nur die mir einfallen. Das passiert immer wieder mal, aber dann muss man halt einen neuen Schlüssel erzeugen und den halt ausrollen und das ist ein bisschen viel Arbeit. Aber ja, deswegen Private Key, Private. Das ist immer der, darauf basiert das Ganze. Bekannte Verschlüsselungsalgorithmen dazu sind RSA. Ich habe jetzt hier noch DSA nicht dazu geschrieben. Das DSA hat so ein paar Sicherheitsprobleme. Ist nicht direkt unsicher, aber man muss es richtig verwenden und die meisten benutzen es nicht richtig. Deswegen in so einer Zeit, die meisten benutzen RSA. Und das ist jetzt was relativ Neues, nennt sich jetzt Elliptic Curves. Elliptic Curves Crypto ist relativ neu, hat den Vorteil, es ist jetzt deutlich schneller und kleiner gegenüber RSA. RSA-Schlüssel 2048 ist so der Verschlüsselungsstandard, den man so braucht. Heutzutage, wenn man anfängt, man nimmt gleich 4K-Keys, also 4096. Das ist so RSA, 4K-Keys ist das, was man so haben möchte. Das ist der sichere Standard. Bei Elliptic Curves, die sind nicht nur schneller, die sind auch kleiner. Die reichen 128 bis 256 Bit Schlüssellänge aus für dieselbe Sicherheit ungefähr wie einen 2- oder ein 4K-Key mit RSA. Wie gesagt, ich mache hier keine Mathe und da kann ich nur empfehlen, wen sich das mit dem Elliptic Curve und RSA und Elliptic Curve interessiert. Bernstein hat auf dem Chaos Communication Congress, ich glaube vor 3 Jahren, einen super genialen Vortrag zu dem Thema gehalten. Da versteht man, auch wenn man keine Mathematik versteht, versteht man da nach einer Stunde so Pi mal Daumen, wie Elliptic Curves funktioniert. Ziemlich cooler Vortrag, kann ich nur empfehlen. Jetzt haben wir aber immer noch ein Problem. Also wir hatten das ja schon, ja, ich habe jetzt mit der letzten Reihe schon Daten ausgetauscht. Jetzt ist nur das Problem, die hinterste Reihe, ja, die schicken jetzt Daten, aber wenn jemand hier vorne mir verschlüsselte Daten schickt, dann kann ich nicht erkennen, ob das jetzt wirklich von da hinten kommt oder nicht. Und dafür gibt es noch die sogenannten digitalen Unterschriften. Und die digitalen Unterschriften sind quasi die Umdrehung zur asymmetrischen Verschlüsselung. Ich habe meine Daten und mit dem privaten Key kann ich jetzt eine Unterschrift erzeugen. Und mit dem Public Key kann ich überprüfen, dass die Daten sicher oder dass es wirklich von diesem privaten Key diese Unterschrift erzeugt wurde. Also es ist die genaue Umdrehung. Wie gesagt, mathematisch ist das Ganze ein bisschen komplizierter, aber deswegen den lassen wir ja auch hier weg. Wir werden das, wie gesagt, im Moment sind es so Building Blocks und wir werden am Ende dann auch so die Building Blocks zusammensetzen und mal gucken, was wir da so bei einer normalen SSH und TLS, also einer ganz normalen Webseitenverschlüsselung, was denn da so intern an den Blöcken entsprechend verwendet wird. Die digitalen Unterschriften werden für verschiedenste Sachen verwendet. CA, also die Certification Authority und Public Key Infrastructure mit X509, das sind so die, alles drei eigentlich so, gehört so zusammen. Verwendet also genau solche digitalen Unterschriften, dass ich eben dann sage, hey, wenn ich auf die Webseite gehe, dann gibt es eine Unterschrift, die bestätigt, dass das wirklich dieser Webserver ist. GPG, das ist dann gleich der nächste Vortrag, wenn ich das, ja genau, der nächste Vortrag wird dann GPG behandeln. Da geht es dann darum, dass ich mit Mail-Verschlüsselung arbeite. Unterschied eigentlich zwischen dieser PKI oder CA-Geschichte und der GPG. GPG heißt immer, ich vertraue einer Person. Bei der CA vertraue ich immer einer zentralen Stelle. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, und dann haben wir noch die Hashes. Hashes ist keine Verschlüsselung. Weil ich kriege die Daten dann nie wieder raus. Also es ist eine Einwegfunktion, nennt sich das. Das ist die sogenannte Hash-Funktion. Muss man einfach nicht, ist auch wieder Mathematik, wollen wir gar nicht machen, aber es geht darum, dass ich Daten habe und hinten dran kommt der sogenannte Hash-Wert raus. Das Interessante dabei ist dann bei dieser Hash-Funktion, die Hash-Funktion wird, haben ganz viele vielleicht schon mal gesehen, man geht auf Ubuntu, SUSE, Fedora, wo immer man hin möchte und downloadet eine CD. Unten drunter gibt es dann meistens so, überprüfen Sie Ihren Download mit folgendem SHA-256-Zeichenkette. Vielleicht schon mal gesehen. Wenn man SUSE oder irgendeine Distribution runtergeladen hat, wird das sehen. Das ist auch ein Hash. Also man kann ein Hash verwenden für sogenanntes Checksumming, also für Prüfen, dass die Datei korrekt ist. Nicht jede Checksum ist aber ein Hash. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist relativ komplex, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Und wie gesagt, jeder Hash ist eine Checksum, nicht jede Checksum ist ein Hash. Fragt mal Microsoft, die Xbox 1, die allererste Xbox wurde gehackt, weil die haben eine Checksum-Funktion verwendet, obwohl sie eigentlich einen Hash haben wollten. Und haben deswegen das Sicherheitssystem der Microsoft Xbox 1 wurde deswegen damals gehackt. Und das Besondere dabei ist, aus dieser Checksumme oder aus diesem Hash, wenn man es im Kryptografischen sieht, lässt sich nicht rückwärts rechnen. Es geht sogar so weit, wenn ich eine lange CD habe, 4 Gig, 5 Gig, keine Ahnung, okay, vielleicht nur eine CD mit 600 MB, dann ist hinten dran der String immer gleich lang. Also es ist egal, wie groß die Daten sind, die reinkommen, der Hashwert ist immer gleich. Und da gibt es so ein paar wichtige Funktionen bei diesen Hashwerten. Das eine ist, jede Änderung an den Daten muss einen anderen Hashwert erzeugen. Ja, also wenn ich die Datei eben nicht korrekt heruntergeladen wird, muss da hinten dran ein anderer, auch wenn ein Bit falsch ist, muss hinten dran ein neuer, der Hashwert sich geändert haben. Ja, weil sonst wäre das Ganze sinnlos. Und es muss noch eine zweite Funktionalität drin, und das ist der Unterschied zwischen einem Hash und einer Checksumme. Es darf nicht möglich sein, eine zweite Datei zu erzeugen, die genauso denselben Hashwert hinten dran hat. Das darf nicht möglich sein. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Hash-Funktion gebrochen. Das ist übrigens mit SHA-1 passiert, das hat Google bewiesen. Deswegen ist es auch hier in Klammern. MD5 und SHA-1 sind beides Hash-Funktionen gewesen, die aber beide zur Zeit unsicher sind, geknackt wurden. Heutzutage nimmt man dafür dann SHA-256 bzw. SHA-512. Man sieht schon SHA. Also ja, die gehören schon so zusammen. Das ist einfach nur die Länge, die er dann entsprechend hinterher verwendet. Hashes werdet ihr übrigens auch verwenden. Jeder, der eine Linux-Installation macht und seinen Benutzernamen und ein neues Passwort eingibt, wird automatisch intern Hashes verwenden. Weil ich tippe mein Passwort ein und das Passwort wird nicht im Klartext abgespeichert. Das wäre doof, weil wenn jetzt jemand einbricht und da reinguckt, dann hätte er sofort das Klartext-Passwort. Also nimmt man so einen Hash-Wert. Und wenn ich mich das nächste Mal wieder anmelde, tippe ich dasselbe ein, hoffentlich. Und wenn ich dasselbe eintippe, kommt hinten dann derselbe Hash-Wert raus. Und das Linux-System guckt dann in seiner Shadow-Datei nach und sagt, jo, das, was ich eingetippt habe und das, was ich in meinem Hash-Wert drin habe, ist der richtige Wert, passt. Super. Es ist nur ein Problem. Es gibt Wörterbücher. Es gibt den sogenannten Wörterbuchangriff. Was man dabei macht ist, wir raten jetzt einfach mal. Ja, wir nehmen Wörter, deswegen heißt der Wörterbuchangriff, wir nehmen alle Wörter aus dem Wörterbuch, wir können die auch noch zusammenpacken, also geheim ist ein schlechtes Passwort, Test auch, okay, ja, ich weiß auch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist ein schlechtes Passwort, aber ist ja egal, also alles, was ich mir für irgendwie vorher ausdenken kann, rechne ich schon mal vor, rechne die ganzen Hash-Werte raus und dann gibt es die sogenannte Rainbow Table und was die Rainbow Table macht, ist, die rechnet einfach schon mal die ganzen Hash-Werte vor und sortiert die schon mal nach dem Hash-Wert. Wenn ich also das nächste Mal irgendwo eingebrochen bin, sage ich, hey, super, ich habe da den Hash-Wert, Moment, da, das ist der Hash-Wert, ja super, ich habe das Passwort. Kann ich sofort das Passwort raussuchen. Das ist natürlich eine ganz schlechte Idee. Und deswegen macht man heutzutage das nicht mehr direkt mit Hashes, sondern man macht gegen Wörterbuchangriffe eine Funktionalität. Und zwar, man generiert noch eine Zufallszahl. Ich nehme also meine Daten plus eine Zufallszahl und die hashe ich jetzt. Und abgespeichert wird dann der Hash und diese Zufallszahl. Damit kann ich die ganzen Sachen nicht vorher vorausberechnen, weil es ist ja jedes Mal eine andere Zufallszahl. Wenn ich dasselbe Passwort zweimal setze, wird beides mal hinten dran eine andere Zufallszahl sein und das bedeutet, hinten kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Schon kann ich das Ganze nicht mehr vorausberechnen und kann damit entsprechend nicht mehr so leicht irgendwelche Passwörter knacken. Das nennt sich auch Salting, also gesalzen. Ich wollte aber hier irgendwie nicht gesalzene Passwörter reinsetzen, das klingt irgendwie ein bisschen doof. Aber so funktioniert also entsprechend euer Linux-System. Wenn ihr mal in die etc Shadow reinguckt, werdet ihr feststellen, das zweite Feld, also nach dem ersten Doppelpunkt, ist das Passwortfeld. Und das Passwortfeld fängt mit Dollar an, dann kommt eine Zahl, die sagt einfach nur, welcher Algorithmus verwendet wird. Dann kommt nochmal eine Dollar, dann kommt mein Salt-Wert, Dollar, und dann kommt hinten dran der Hash-Wert. Und wenn ich mich jetzt also anmelde, Passwort eintippe, nimmt er die Zufallszahlen, die er da hat, packt sie zu meinem Passwort, überprüft sie, sagt, jo, ist korrekt oder eben nicht, ohne dass ich das Ganze entsprechend angreifen kann. Das Ganze gibt es inzwischen halt noch komplexer und schwieriger. Bcrypt zum Beispiel ist da ein Beispiel dafür. Aber da macht im Grunde genommen was Ähnliches, aber mathematisch ein bisschen komplexer, um das Ganze noch sicherer zu machen. Salted SHA ist etwas, was zum Beispiel im Linux-System sehr häufig verwendet wird. Salted SHA 256 ist bei den meisten Distributionen heutzutage der Standard. Ohne dass man es einstellen muss. Sorry. Ja, das wollen wir jetzt zusammenfügen. Wir hatten ja schon gesagt, ich will ja mit der letzten Reihe hier kommunizieren. Und dafür müssen wir jetzt noch hier mal eine Bestätigung machen, dass ich dann auch sicher bin, dass ich wirklich mit der richtigen Person rede. Und ich nehme also meine Nachricht und generiere daraus den Hash. Unterschriften sind wie eine asymmetrische Verschlüsselung, also relativ langsam. Deswegen unterschreiben wir gar nicht wirklich die Daten. Die wären uns viel zu groß. Wir unterschreiben stattdessen den Hashwert der Daten. Und dadurch, dass ich sicher sein kann, dass dieselben Daten immer denselben Hashwert haben, kann ich damit sagen, jawohl, ich habe diese Daten unterschrieben, obwohl ich in Wirklichkeit eigentlich ja nur den Hashwert unterschrieben habe. Der Hashwert ist aber deutlich kleiner und lässt sich schneller berechnen. Auch da übrigens, wenn ihr mal eine CD downloadet, werdet häufig irgendwo, wenn ihr auf Checksummen-Download geht, werdet ihr irgendwo sehen, da steht hier String und dann steht oben drüber irgendwas mit GPG und da unten drunter irgendwelcher Text. Das ist genau das. Also sie haben erst die Hash-Werte für meine ganzen CDs gedacht und die wurden dann digital signiert, damit ich sicher sein kann, jawohl, an den Daten wurde nicht rumgefummelt. Wenn ich dann das Gegenstück machen muss, nehme ich eben wieder meine Nachricht und meine Signatur. Das ist ganz wichtig. Ich brauche natürlich beides. Kann dann entsprechend erst den Nachricht-Hash überprüfen und danach dann überprüfen, jawohl, ist das jetzt wirklich die richtige Nachricht. Natürlich zum Erzeugen der Unterschrift brauche ich den Private Key. Zum Überprüfen brauche ich den Public Key. Und fangen wir jetzt mal mit der einfachsten Variante an. SSH. Ich benutze jetzt die extra SSH 1. SSH 2 hat ein paar Funktionalitäten anders gemacht. Da komme ich aber gleich noch drauf. Der Client baut eine Verbindung zum Server auf. Der Server hat natürlich ein Public Key, Private Key Paar. Und er schickt mir natürlich nicht den Private Key, sondern den Public Key zu. Wenn ich also meine Verbindung aufbaue, schickt er mir den Public Key zu und ich gucke dann nach, kenne ich die denn? Der guckt in die Known Host Datei nach. Wenn er die noch nicht kennt, sagt er, hey, bist du sicher, dass das der richtige ist? Was er dir übrigens auf dem Monitor anzeigt, ist nicht den Public Key, sondern den Hashwert des Public Keys, damit du das leichter überprüfen kannst, weil der ist nur deutlich kleiner. Was er dann macht, er nimmt sich eine Zufallszahl, einfach irgendeine Zufallszahl, verschlüsselt die mit dem Public Key des Servers und schickt die rüber. Warum macht er das? Naja, wenn das jetzt wirklich der Server zu dem Public Key, auch den dazugehörigen Private Key hat, kann er danach die Zahl ja wieder entschlüsseln, weil er hat ja den Private Key, mit dem kann er die Verschlüsselung ja dann rückgängig machen. Damit habe ich jetzt beide Seiten eine Zufallszahl. Super, ich habe eine Zufallszahl und mit der Zufallszahl kann ich jetzt symmetrisch verschlüsseln, und das Ganze auch schnell zu machen. Deswegen, wenn man sich mal mit SSH anmeldet, werdet ihr feststellen, der Verbindungsaufbau dauert relativ lange, ja, weil das ist asymmetrische Verschlüsselung, die ist langsam. Sobald die mal da ist, geht es ruckzuck. Symmetrische Verschlüsselung, deutlich schneller. Das ist bei SSH. Wie gesagt, bei SSH 1 war es noch so, bei SSH 2 funktioniert es jetzt ein bisschen anders, weil die übertragen nicht mehr wirklich eine Zufallszahl. Die machen das mit dem sogenannten Diffie-Hellman. Ich hatte eigentlich vor, das noch anzusprechen, aber ich werde es wahrscheinlich von der Zeit her nicht schaffen. Diffie-Hellman ist eine Möglichkeit, quasi über die Zahl, beide Seiten reden über die Zahl, ohne dass die Zahl wirklich genannt wird. Mein Beispiel ist immer, wenn ich jetzt sage, der aktuelle amerikanische Präsident, habt ihr alle ein Passwort gerade im Kopf? Ohne dass ich es jetzt wirklich genannt habe. Und so in der Art ein bisschen funktioniert. Es gibt einen sehr schönen Wikipedia-Artikel dazu, der das Ganze mit Farben erklärt. Ich komme leider hier nicht dazu, müssen wir sich nochmal einlesen. Wenn man auf eine Webseite geht, HTTPS, Webbrowser, dann wird auch Verschlüsselung gemacht. Und dabei gibt es die sogenannten Zertifikate. Das bedeutet, ich gehe zu meinem Webserver. Und wir haben es aber nicht so, bei SSH haben wir ja dann diese Known Host, wo wir drin sagen, hey, wir speichern das ab, damit wir beim nächsten Mal wissen, jawohl, das ist wirklich die Maschine, zu der wir wollen. Beim Internet wäre das einfach, das geht nicht. Wenn ich das erste Mal zu meiner Bank gehe, müsste ich jetzt sagen, jawohl, ist wirklich, ich prüfe das jetzt nach, dass wirklich meine Bank ist, damit ich ab sofort vertraue. Funktioniert anders, und zwar funktioniert es mit Zertifikaten. Und die Zertifikaten bestehen aus einer Seriennummer, einem Aussteller, also da steht einfach drin, ich, die Firma so und so bestätige, dass das jetzt dieser Server wirklich dem gehört. Eine Gültigkeit, ich habe jetzt hier Subject Name and Subject Public Key drin gelassen. Also für wen stelle ich das jetzt aus? Ich sage also, diese Webseite www.irgendwas.com, das ist also jetzt entsprechend, da bestätige ich, das ist der Eigentümer, das ist die richtige Webseite. Und das Ganze bestätige ich mit der Unterschrift dieser Aussteller wird jetzt bestätigen, dass das Ganze drin ist. Und das Ganze kennt man vielleicht auch schon, weil im Grunde genommen ist das nichts anderes als, deswegen habe ich auch gesagt, Serverpass. Multipass wollte ich jetzt hier nicht nehmen. Weil im Grunde genommen sind genau dieselben Informationen, die auch auf einem Personalausweis drin sind. Wir haben eine Seriennummer, wir haben eine Gültigkeit, wir haben einen Aussteller, bei uns steht dann immer Bundesrepublik Deutschland drauf, Subject Name, für wen stelle ich das aus? Public Key haben wir jetzt hier natürlich nicht, aber was wir halt haben, ist die Unterschrift und das Foto. Ja, und das sind so zwei Sachen, die man dann auch relativ gut prüfen kann. Ist halt bei einem Menschen, wir haben keine Public Keys. Und wir haben eine Unterschrift, das Zertifikat ist unterschrieben. Ich habe jetzt extra mal so mitten rein gezeichnet, das ist da, wo das Hologramm ist. Also da wird dann eben gesagt, so ja, ist es wirklich ein echter, damit man den eben überprüfen kann. Und so funktioniert dann auch entsprechend dieser Verbindungsaufbau. Der Client macht eine Verbindungsanfrage, er schickt nicht nur den Public Key, sondern dieses ganze Zertifikat mit der Bestätigung dieser Zentralstelle des Ausstellers und sagt, hey, jo, ich, der Aussteller, bestätige, das ist die richtige Webseite. Oder die Webseite heißt so und so. Und der guckt dann in einer Liste, der Webbrowser hat eine Liste von vertrauenswürdigen Stellen, die sagen, jawohl, okay, ist in meiner Liste, jo, und wenn das der Fall ist, passt, ich baue die Verbindung auf, generiere hier wieder Zufall, schicke den Zufall rüber, verschlüssel danach symmetrisch. Wenn das nicht der Fall ist, kennt ihr alle, dann gibt es da die Fehlermeldung, hey, da ist irgendwas faul, entweder weil die Gültigkeit abgelaufen ist, beliebtes Spiel, weil ihr versucht, auf irgendeinen anderen Namen zuzugreifen, als der eigentlich im Zertifikat drin steht, oder weil er einfach von jemandem unterschrieben ist, den ich nicht kenne. Ja, das sind so die drei grundlegenden Probleme, die man so haben kann. Ja, und so funktioniert TLS. Wir sehen also auch hier wieder symmetrische Verschlüsselung. Public Key, Private Key, asymmetrische Verschlüsselung. Und bei der Unterschrift, hatten wir vorhin schon gesehen, kommt also auch wieder dieser Hashwert. Und mit diesen drei Bausteinen kann man sich 90% aller Verschlüsselungen, die es so gibt, zusammenbauen, wie das dann intern funktioniert. Und damit bin ich eigentlich auch am Ende. Wir haben noch 3 Minuten für Fragen. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen CLT.
Was passiert denn in so einem AVM-Fall, wenn ich meinen Private Key public gemacht habe?
Dann gibt es das sogenannte, also gibt es 2 Möglichkeiten. In dem Fall war es noch schlimmer als das. Aber normalerweise, wenn du so eine PKI hast, also einen Aussteller, dann kann der Aussteller auch eine Liste schreiben, so nach dem Motto, und das ist alles ungültig, sogenannte Revocation List. Und in dieser Revocation List kannst du dann reinschreiben, okay, dieses Zertifikat ist jetzt nicht mehr gültig. Problem ist, der Browser müsste diese Revocation List abrufen. Problem ist, was macht er, wenn er an diese Revocation List nicht drankommt? Soll er dann davon ausgehen, dass sie revoked ist oder nicht? Das Problem ist ganz viele, wenn du irgendwelche Hotel-WLANs und sowas hast, dann musst du immer diese Webseite vorbestätigen. Ja? So, wenn du deswegen jetzt nicht an die Revocation-List drankommst, was machst du jetzt mit dem Zertifikat, das dir gerade von dem Login-Screen für dein WLAN gerade vorgehalten wurde? Und deswegen ist es nie eingebaut. Also in den Browsern ist es eingebaut. Du kannst es überall aktivieren, aber ich kann dir sagen, du wirst nicht glücklich, wenn du es auf hart stellst, dass du dann sagst, ja, wenn ich nicht an den Revocation List drankomme, dann baue die Verbindung nicht auf, weil du wirst feststellen, 90% aller WLANs mit irgendwelcher Authentifikation werden kaputt sein. Anstatt, dass die einfach sagen, ja, okay, auch wenn du noch nicht authentifiziert bist, an den einen Server darfst du dran, damit du prüfen kannst, dass mein Zertifikat noch gültig ist, macht keiner. Deswegen haben es die ganzen Webbrowser alle vorbereitet, aber nicht eingeschaltet. Chrome überlegt gerade, es sogar wieder auszubauen. Du hattest hier vorne mal noch? Ich wiederhole. Passt schon. Ja, okay. Ja, aber keine Zeit.
Okay, also ist ja ein reales Problem, dass zum Beispiel jetzt bei Symantec die Vertrauensstellung entzogen wird. Und wäre es da nicht eigentlich besser, anstatt die CRs, dass man da die Zertifikate in die Blockchain macht?
Blockchain habe ich jetzt hier extra gar nicht reingenommen. Blockchain ist vereinfacht gesagt, kann man Blockchain mit Hashes, ich nehme also meine aktuelle Blockchain, generiere einen Hash über die aktuelle Blockchain und die neuen Einträge, generiere darüber einen neuen Hash und mache das dann immer weiter. Das ist in ultra kurz gesagt, wenn wir nur noch eine Minute haben, wie eine Blockchain funktioniert. Also sie basiert genau auf diese Hash, auf diesen Hash-Mechanismus. Ja, das, dieses Problem dieser, wir haben eine Liste von vertrauenswürdigen Servern, ist ein großes Problem. Das könnte man einen eigenen Stundenvortrag drüber machen. Das sollte jetzt nur ein Einstieg sein, können wir uns gerne nachher noch unterhalten. Es gibt da ein paar Ansätze, die da ganz interessant sind, aber ja. Interessant übrigens noch, so ganz zum Abschluss, hochinteressant, geht mal auf euren Webbrowser, guckt mal nach, wer alles in dieser Liste der vertrauenswürdigen Zertifikatsstellen drin ist. Hochinteressant, danach werdet ihr nie wieder irgendwas im Internet vertrauen. Von Chinese über Turkish Telekom, sowieso US ganz viel, Hongkong Postal Service, Holländisch Postal Service, Swiss, also, und jeder darf übrigens für alles unterschreiben. Also jeder von denen darf für Google und für Facebook und für sonst was unterschreiben. Und ja, das ist ein Riesenproblem mit dieser CA, aber... Ja, genau. Also da gibt's noch weitere Geschichten. Wollte ich aber, wie gesagt, das wäre ein eigener Vortrag, warum unsere Krypto, obwohl die Technik hier ganz nett ist, das mit dem CA, da müssen wir noch dran arbeiten. Ja. Ja.
Kann man auch freischalten, dass er einen warnt hier?
Ja, man also diese Revocation List kann man auch weichschalten. Das ist der standardmäßig sogar. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß.